ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast geht es um die militärische Entwicklung im Ukraine-Krieg. Wir besprechen auch politische und militärpolitische Dinge, ebenso angrenzende Themen. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Heute wollen wir im Wesentlichen auf die aktuelle Lage schauen, auf aktuelle politische Entwicklungen. Und wir wollen mal auf eine Meldung schauen, die, glaube ich, heute oder gestern kam, die besagt, dass Donald Trump nun ganz kurzfristig bestimmte Kampfverbände aus dem NATO-Dispositiv herauszieht, also im Flugzeugträgerverband, Langstreckenbombeverband und so weiter. Was ist davon zu halten? Das wollen wir heute besprechen. Morgen dann greifen wir nochmal das Thema Osterweiterung der NATO auf und die Entwicklung der russischen Politik über die letzten Jahrzehnte. Wir haben dafür auch einen Gast eingeladen, dazu dann aber in der morgigen Folge mehr. Aufzeichnungszeit ist Mittwoch, 17. Juni 2026. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr zu hören. Das Ganze wie immer auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Die aktuelle Lage, Herr Bühler, zunächst mal wieder Gelegenheit, einen gewissen Rahmen zu setzen, sprich einen Überblick zu geben. Wie sieht es aus?
Ja, Herr Deisinger, dann schlage ich vor, dann fangen wir auf der strategischen Ebene an. Da hat ja Putin in diesen Tagen gesagt, genauer gesagt am Russlandtag am 12. Juni, dass Russland nach wie vor die strategische Initiative in der Zone der militärischen Sonderoperationen habe, also in dem Krieg gegen die Ukraine auf Deutsch. Davon kann in der Realität zurzeit nicht die Rede sein. Die Ukraine geht als einer der Gewinner aus dem G7-Gipfel hervor, der gestern stattgefunden hat. Und die Amerikaner wollen die Ukraine wieder mehr unterstützen. Trump sagt mal wieder, Russland müsse den Krieg beenden. Von der Ukraine ist da nicht die Rede. Die G7 haben sich auf weitere Sanktionen gegen Russland verständigt. Die Unterstützung durch die europäischen Staaten ist ungebrochen. In der Europäischen Union wird das erste Kapitel der Beitragsverhandlungen mit der Ukraine am kommenden Montag geöffnet. Also die Unterstützung ist ungebrochen. Militärisch greift die Ukraine auf der strategischen Ebene russische militärische und militärisch relevante Ziele im westlichen Russland an, wo es will. Treibstoffengpässe gibt es mittlerweile in vielen Regionen Russlands und in den besetzten Gebieten, die sich ebenso auf die russische Armee auswirken. Das kann man auf der operativen Ebene jetzt weiter fortsetzen. Die Ukraine riegelt die russische Armee in der Ukraine immer mehr vom Nachschub ab, sperrt immer regelmäßiger die Landzugänge zur Krim und andere Versorgungsrouten der Russen. An der Front ist das Momentum der Russen ebenfalls genommen worden. Die russische Frühjahrs- oder Sommeroffensive wurde schon im Ansatz gestoppt, auch wenn es hier und da kleinere Geländegewinne der Russen gibt, die aber durch ukrainische Gegenangriffe dann wieder ausgeglichen werden. Und zusätzlich setzt sich der Trend großer russischer Verluste an der Front weiter fort. Wir haben gerade in den letzten Wochen gesehen, die Verluste liegen zwischen 1.000 und 1.500 und das setzte sich jetzt in der vergangenen Woche weiter fort. Ebenso setzt sich der Trend fort, dass Russland die Verluste nicht in vollem Umfang durch Neueinstellungen von Soldaten ausgleichen kann. Dies ist alles nicht unumkehrbar, das muss man dazu sagen. Das kann sich ändern. Die Russen arbeiten wie die Ukrainer an der Weiterentwicklung ihrer Drohnen und nach der Abschaltung des Starlink-Systems für die Russen arbeiten sie am Aufbau einer eigenen ähnlichen Fähigkeit. Das wird noch einige Zeit dauern natürlich, bis das tatsächlich operationell ist. Was das Personal angeht, Putin hat gerade veröffentlicht, dass die russische Armee ihren im Jahr 2022 beschlossenen Aufwuchs auf 1,5 Millionen jetzt abgeschlossen hat. Davon sind zurzeit 700.000 im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt. Vor der Invasion war die Gesamtzahl noch bei 900.000. Also jetzt im Vergleich 1,5 Millionen. In der Zahl von 1,5 Millionen, das muss man auch dazu sagen, sind viele Wehrpflichtige eingeschlossen, etwa 260.000, die im Ukraine-Krieg bekanntlich nicht eingesetzt werden können. Das kann sich ändern, sollte Putin eine weitere Mobilisierung von Reservisten anordnen, wie es im Jahr 2022 geschehen ist, oder gar Wehrpflichtige einsetzen, was allerdings beides in Russland sehr umstritten wäre. Aber ich will damit sagen, es ist alles umkehrbar im Augenblick noch. Russland hat durchaus noch Optionen und deshalb sage ich das ja, dass die gute Position der Ukraine auch eine Momentaufnahme ist, die in eine bestimmte Richtung deutet. Aber man darf jetzt da nicht zu optimistisch rangehen, dass das auch Bestand hat auf mittlere oder auf längere Sicht.
Dann schauen wir uns die eine oder andere Sache mal noch ein bisschen näher an. Gehen zunächst an den Boden, an diesen Frontkorridor. Sie hatten gerade eben gesagt, dass man den Russen das Momentum dort genommen hat. Welche wesentlichen Bewegungen, wesentliche Änderungen im Vergleich zur Vorwoche sehen Sie?
Also ich sehe keine wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Vorwoche. Die Bedrohung allerdings der Stadt Konstantinjewka setzt sich weiter fort. Russische Soldaten dringen weiter in kleinen Gruppen in die Stadt ein. Die Ukraine hat noch kein richtiges Rezept gegen diese Infiltrationstaktik gefunden. Auf der anderen Seite haben die Russen nur verhältnismäßig wenig Soldaten in der Stadt selbst. Also geschätzt sind es maximal 200 bis 300. Der ukrainische zuständige Kommandeur sprach von 140, 150 Soldaten. Also von einem massiven Eindringen kann, wie ich es heute Morgen wieder gehört habe, keine Rede sein. Ebenso wenig, dass die Stadt vor einem Fall steht. Natürlich, das kann über längere Zeit irgendwann mal kommen. Aber es ist nicht so, dass das jetzt unmittelbar bevorstehen würde.
Und noch andere Dinge, erwähnenswerte an anderen Frontabschnitten, vielleicht noch ganz kurz?
Naja, da ist zu nennen der Bereich Dnipropetrovsk. Da hat die Ukraine nun wieder Vorteile. An allen anderen Brennpunkten der Front ist es so, dass die Ukraine halten kann und stabil in der Verteidigung steht. Insofern ist das auch keine Veränderung zur Vorwoche. Wir haben einen gewissen Stillstand an der Front, was aber nicht bedeutet, dass dort weniger Kämpfe wären. Also die Gesamtzahl an Kämpfen liegt deutlich über 200, die Gesamtzahl an Angriffen, so muss ich das besser formulieren, an russischen Angriffen liegt deutlich über 200, wobei nach wie vor der Raum Pokrowsk dort die meisten Angriffe aufweist. Im Gegensatz zu, und das sieht man jetzt, was ich vorhin zu Konstantinjewka gesagt habe, dort sind es eben keine richtigen Angriffe, sondern eben ein Einsickern von Kräften und dann das Aufpflanzen einer Flagge. Und von daher wird die Infiltrationszone immer weiter ausgedehnt. Das heißt aber nicht, dass diese wenigen Kräfte dann eine solche Stadt, die ja doch eine erhebliche Größe hat, das ist keine Kleinstadt, auch schon gar kein Dorf, wie es an anderen Stellen ist, sondern das ist eben eine größere Stadt und da braucht es schon mehr Soldaten, als bisher eingesetzt worden sind.
Die gegenseitigen Angriffe in der Tiefe, also die meist Luftangriffe auf Ziele, teils weit hinter diesem Frontkorridor. Vielleicht fangen wir heute mal mit den ukrainischen an. Welche halten Sie da für unbedingt erwähnenswert?
Also fangen wir auch da mit den strategischen Luftangriffen an, mit einer Reichweite von bis zu 1000 Kilometer und manchmal mehr. Ziele waren wiederum die Ölindustrie und Rüstungsbetriebe. Rüstungsbetriebe, die bewusst ausgesucht werden, die Grundlagen produzieren für die Herstellung zum Beispiel von Sprengstoffen oder auch die Herstellung für Elektronikbauteile, die also für viele andere Rüstungsbetriebe die Grundlagen schaffen. Diese werden angegriffen mit Drohnen, aber auch teilweise mit Marschflugkörpern vom Typ Flamingo. Es hat in der vergangenen Woche 5 Raffinerien wieder getroffen, davon eine in der Moskau-Region. Jeweils mehrere Öldepots und Ölpumpstationen der Pipelines sowie 2 Öl- und Gasverladehäfen in der Region Krasnodar. Insgesamt waren es 5 Rüstungsbetriebe, die ich gerade schon mal beschrieben habe. Wenn ich jetzt eine Ebene tiefer gehe zu den mehr operativen Angriffen mit Drohnen auf eine Entfernung von 50 bis 200 Kilometer etwa, auf militärische Ziele, Logistik, Transportfahrzeuge und Lager, Instandsetzungsbetriebe, Führungsstellen, Versorgungswege, Brücken und Eisenbahnanlagen. Da standen in dieser Woche im Fokus die Zugänge zur Krim und wiederum die Straßen aus Rostov am Don Richtung Westen in Richtung Donetsk, Saporischschja und Cherson. Wenn man die Landzugänge der Krim anspricht, dann muss man wissen, dass die Kertschbrücke zur Krim zurzeit für Munition- und Treibstoffversorgung nicht mehr genutzt wird. Die Gefahr, dass dort etwas passiert und dass die Brücke weiter beschädigt wird, die ist zu groß. Die großen Eisenbahnfähren sind auch ausgeschaltet, sodass die Versorgung der vielen militärischen Einrichtungen auf der Krim nur noch über die sogenannte Landbrücke möglich ist. Und da muss man sich das mal ansehen auf der Karte. Der Nordteil der Krim ist ein Wassersumpfgürtel, ein Lagunengebiet, das sehr flach ist und schlammig ist. Es kann nur über Brücken oder über Dämme überquert werden. Es gibt da 2 leistungsfähige Übergänge. Der erste ist vielleicht der leistungsfähigste. Der liegt im Westen bei der Stadt Armjansk und Perekop. Aber auch da muss über Brücken der Krimkanal überquert werden. Also auch hier gibt es Engpässe an diesem Übergang. Der zweite leistungsfähige Übergang liegt im Ostteil der nördlichen Krim. Das ist eine Autobahn und eine Eisenbahnbrücke bei Chonhar, die dort einen Lagunenarm überquert. Und darüber hinaus gibt es ein paar Alternativstrecken. Eine entlang der Ostküste von der Stadt Henichesk über die Arabat-Näherung, das ist die Ostküste der Krim, die dort nach Süden führt. Darüber hinaus gibt es noch 3 weitere Dämme zwischen der Westküste und der Ostküste, die über dieses Sumpfgebiet hinwegführen, die aber für den Schwerverkehr nur ganz bedingt geeignet sind. Und genau auf diese Übergänge, die leistungsfähigen Übergänge, zielt die Ukraine zurzeit sehr systematisch. Und diese Abriegelungstaktik, die wirkt sich mittlerweile aus. Es gibt zunehmend Meldungen über Versorgungsprobleme bei der russischen Armee, bei Drohnen beispielsweise, bei Munition, aber auch bei Treibstoff. Wir hatten beim letzten Mal schon besprochen, dass im Raum Cherson erste Truppenteile zurückgezogen worden sind, weil sie nicht mehr versorgbar waren an der Mündung des Dnipro. Jetzt gibt es Überlegungen und Vorbereitungen der Schwarzmeerflotte, ihr Hauptquartier und die dazugehörigen Einrichtungen von der Krim, von Sewastopol nach Novorossiysk zu verlegen. Also diese operativen Angriffe, diese Abriegelung, die wirkt sich mittlerweile in solchen Maßnahmen aus, die die Russen ergreifen müssen, damit ihre Einheiten auch versorgbar und vor allen Dingen auch geschützt bleiben.
Dann schauen wir auf die russischen Angriffe. Wie sieht es mit denen aus?
Ja, es gab in der vergangenen Woche Drohnenangriffe in jeder Nacht auf ukrainische Städte. An den meisten Nächten waren es Angriffe mit 98 bis 221 Drohnen. Nur in der Nacht von Sonntag auf Montag gab es wieder einen großen, massiven Angriff mit insgesamt 611 Drohnen, 34 ballistischen Raketen und 36 Marschflugkörpern. 27 Drohnen und 20 Raketen und Marschflugkörper trafen ihre Ziele, insbesondere in den Städten Kiew, Charkiw und Dnipro. Es gab 11 Tote und mindestens 54 Verletzte. Allein in Kiew waren 5 Tote und 35 Verletzte zu beklagen. Besonders infam sind die Doppelschläge von Raketen oder Drohnen, wie sie jetzt auch in Charkiw wieder stattgefunden haben. Sobald also nach einem Raketeneinschlag die Rettungskräfte im Einsatz sind, folgt ein zweiter Raketenschlag, der dann die Rettungskräfte trifft. In Charkiw wurden 5 Rettungskräfte getötet und eine größere Zahl verletzt. Ein Schwerpunkt in diesem Angriff war ein Angriff auf ukrainische Kulturstätten. Das Zentrum der ukrainisch-orthodoxen Kirche ist getroffen worden. Die Bilder gingen um die Welt. Es sind Kunstmuseen getroffen worden in Kiew und in Charkiw. Ein Filmstudio auch in Kiew, eine Musikschule in Dnipro. Also alles Kulturstätten, die unmittelbar mit der ukrainischen Identität auch zu tun haben.
Täuscht eigentlich meinen Eindruck oder setzen die Russen jetzt tatsächlich vermehrt Raketen ein?
Also es geht eigentlich schon seit Monaten so. Die Russen können ja etwa 120 ballistische Raketen vom Typ Iskander pro Monat herstellen. Davon werden überschlägig bis zu 2/3 eingesetzt in einem Monat. Und 1/3 geht in die Lager der neu aufgestellten Truppenteile. Das bleibt also eine Reserve der Russen für andere spätere Missionen oder für die Abschreckung, wenn man es positiv ausdrücken will. Also es wird nicht all das, was produziert wird, dann tatsächlich auch verschossen. Und das ist doch einigermaßen beruhigend auch für die Ukraine, dass zurzeit nicht mehr als das, was gerade eingesetzt wird pro Monat, dann auch tatsächlich auf mittlere Sicht eingesetzt werden kann.
Und die Abfangquoten der Ukraine bleiben stabil? Also bei den Drohnen gute, sehr gute Abfangquoten, bei den Raketen halt weniger oder gar keine?
Genau, das ist auch das Bild in dieser Woche. Ich nehme mal die Nacht von Sonntag auf Montag als Beispiel. 95% bei Drohnen, ein sehr guter Wert, der eigentlich immer erreicht wird. 100% bei Marschflugkörpern mal wieder. 83% immerhin bei den sehr schnellen Zirkon-Marschflugkörpern, aber nur 44% bei den ballistischen Raketen. Also das ist das Bild, das wir die letzten Monate gesehen haben. Vielleicht bei dieser Frage will ich noch eine Meldung ansprechen. Das ist eine Meldung der Vereinten Nationen. Sie haben gerade die Opferzahlen für den Monat Mai herausgegeben. Im Mai 2026 sind 274 Zivilisten getötet worden bei solchen Angriffen und 1763 verletzt worden. Der Mai 2026 war also trotz dieser guten Abschussquoten der tödlichste Monat seit April 2022.
Ich will mal noch eine Sache ansprechen. Sie hatten das schon erwähnt. Die Russen haben vermehrt Kulturstätten angegriffen, auch diese Kirche oder ein Kloster beschossen. Das ist ja nun, ich sag mal, auch wieder ein Streitfall zwischen Russen und Ukraine. Also die Ukrainer sagen, die Russen waren es, das wäre dann auch wieder mal eine neue Qualität. Die Russen sagen, nö, das wart ihr selbst mit einer fehlgeleiteten Patriot-Rakete. Haben Sie denn Anhaltspunkte, die Ihnen die ein oder andere Version richtiger erscheinen lassen?
Ja, diese Anhaltspunkte gibt es mittlerweile. Es sind Überreste einer russischen Shahid- oder Garand-Drohne mittlerweile gefunden worden. An dieser St. Sophia-Kathedrale, glaube ich, heißt sie. Höhlenkloster wird manchmal auch benutzt als Ausdruck für die Umgebung dieser Sophia-Kathedrale. Das Schadensbild, das man auf den Bildern sieht, das sieht auch nicht so aus, dass es sich hier um Trümmer einer abgeschossenen Drohne gehandelt hat. Die Drohne hat gezielt auf die Kathedrale gewirkt, ist also dort gezielt eingeschlagen. dazu kommt, dass die UNESCO bereits auf den Angriff auf ein Weltkulturerbe reagiert hat, das ist die Kathedrale ja, und den Angriff verurteilt hat. Das macht die UNESCO nicht ohne eine mehr oder weniger eindeutige Beweislage. Zudem muss man, und das haben Sie auch gerade nochmal gesagt, zudem muss man diesen Angriff im Zusammenhang mit dem Schwerpunkt des Angriffes auf ukrainische Kulturgüter insgesamt sehen. Das ist also nicht ein Alleinstellungsmerkmal, dass diese Drohne nun auf eine Kirche eingeschlagen hat, sondern es ist in dieser Nacht häufiger auf Kulturgüter der Ukraine gezielt worden. Und insofern ist es auch von daher plausibel, dass tatsächlich von den Russen verursacht worden ist.
Ganz kleiner Seitenaspekt noch nachgefragt. Also die Argumentation der Russen war ja, es sei eine Patriot-Rakete gewesen. Das haben sie jetzt ausgeschlossen. Und die Begründung der Russen war, oder die Vermutung der Russen war, diese Patriot-Rakete, wenn es denn eine gewesen wäre, sei überlagert gewesen. Gibt es denn sowas ganz offiziell bei Raketen? Also sag mal so eine Art Mindesthaltbarkeitsdatum und dann muss es weg? Mhm.
Also es gibt bei Munition grundsätzlich gibt es schon sowas wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Also wenn eine Munition überlagert ist, dann ist sie nicht mehr so präzise, nicht mehr so verlässlich, wie man das sonst gewohnt ist. Bei diesen Raketen ist es aber so, dass sie einer ständigen Wartung auch unterliegen. Ich nehme mal als Beispiel den Taurus-Marschflugkörper. Dort hat die Bundeswehr 500 bekommen, vor mehr als 20 Jahren, glaube ich. Und die müssen gewartet werden, sonst sind sie dann nicht mehr einsatzbereit. Nicht nur was den Sprengstoff angeht, sondern auch was die Software natürlich angeht. Und so kam es, dass wegen des Fehls der notwendigen Finanzmittel die Wartung eingestellt worden ist für einen Teil dieser Taurus-Marschflugkörper, sodass sie nicht mehr einsatzbereit waren. Also so muss man sich das auch bei den Patriot-Raketen vorstellen. Patriot-Raketen sind also keine Kleinkalibermunition, die man irgendwie überlagern kann, sondern sie unterliegen auch aufgrund des Wertes solcher Raketen einem ständigen Wartungsrhythmus.
Und da werden dann auch nicht eventuell Raketen weitergegeben, die eigentlich, wenn sie einer westlichen Streitkraft zugeordnet wären, als nicht einsatzbereit gelten, weil die Gelder für die Wartung gefehlt haben, aber man sagt, den Ukrainern kann man es geben, sondern es werden auch wirklich nur einsatzbereite Raketen weitergegeben.
Ja, so ist es.
Okay. Dann zu den politischen Aspekten, dem Stand bei den diplomatischen Bemühungen. So wie die USA aus den Iran-Verhandlungen herausgekommen sind, scheint das jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen zu sein für das, was die Amerikaner noch zu den diplomatischen Bemühungen in Sachen Ukraine-Krieg beitragen können. Scheint mir zumindest. Wie sehen Sie das?
Also ich würde da jetzt warten, bis das Abkommen am Freitag in der Schweiz unterzeichnet worden ist. Noch wissen wir ja den Inhalt nur in Umrissen und wissen nicht ganz genau, was da tatsächlich drinsteht. Aber nochmal auf die Ukraine zurückzukommen, ohne die Amerikaner wird es nicht gehen, weil Putin wird sich nicht auf substanzielle Gespräche nur mit den Europäern und der Ukraine einlassen, sondern er wird darauf bestehen, dass die Amerikaner auch mit dabei sind. Bisher ist er ganz gut gefahren mit den Unterhändlern Witkow und Kushner und auch ganz gut gefahren in der Summe mit dem Verhalten von Trump über die letzten fast anderthalb Jahre. Also das wird er weiter einfordern. Ohne die USA wird es nicht gehen.
Der Bundeskanzler sieht ein Fenster für Diplomatie, das sich öffnen könnte. So hat das zumindest ungefähr formuliert. Sehen Sie das auch?
Also Voraussetzung für substanzielle Gespräche auf der diplomatischen, politischen Ebene ist ja erstmal ein Waffenstillstand. Das ist ja das Angebot von Zelensky aus dem März vergangenen Jahres, auf das Putin nie eingegangen ist. Putin hat immer versucht, seine Kriegsziele zu verwirklichen, entweder über Verhandlungen, die aber dann im Ergebnis eine Kapitulation darstellen, oder über das Erzwingen einer Kapitulation mit militärischen Mitteln. Und an diesem Punkt stehen wir nach wie vor. Es gibt Signale, dass die wirtschaftlichen, die finanziellen, aber auch die militärischen Probleme der Russen dazu führen könnten, dass auch dort eine gewisse Gesprächsbereitschaft da ist. Wir müssen es mal sehen. Das mag ich noch nicht abschließend beurteilen wollen.
Und wenn ich das recht gelesen habe, meint der Bundeskanzler, also Friedrich Merz, auch, dass die Ukraine nun aus einer Position der Stärke heraus agieren könnte, also in Bezug auf mögliche Verhandlungen. Er sagt Position der Stärke. Ist das nicht ein bisschen übertrieben, auch wenn die Situation jetzt möglicherweise durchaus ein paar Vorteile für die Ukraine bringt? Man muss ja nur ein bisschen weiterdenken, ein paar Monate in Richtung Winter, dann kann es doch wieder ganz anders aussehen.
Ja, ich glaube, er bezieht Stärke nicht nur auf das Militärische. Aber selbst wenn er das täte, dann stimmt es schon, dass die Ukraine heute mehr Karten in der Hand hat, als Trump dies im Februar 2025 noch annahm in dieser berühmten Sitzung dort im Weißen Haus, als er Zelensky vorwarf, dass er keine Karten hätte. Also Stärke ergibt sich über das Militärische hinaus durch politische und durch finanzielle Unterstützung. Und dieser daraus resultierende Rückhalt ist heute deutlich größer, als er noch vor gut einem Jahr war.
Okay, und dann will ich zum Abschluss des Themas Ukraine in dieser Folge noch eine Mail einbringen. Und zwar hat uns Dr. Anna Rose geschrieben, sie hat reagiert auf die Folge 341, das ist die vorletzte gewesen. Da ging es unter anderem um die Frage, warum die Russen, also die russische Bevölkerung, nicht möglicherweise aktiver gegen diesen Krieg ist. Und ich zitiere diese Mail mal auszugsweise. Also Zitat jetzt. Sehr geehrter Herr General Bühler, ich gehe davon aus, dass Sie auch von dieser meiner Mail nichts mitbekommen. Aber ich schreibe trotzdem, weil es auch mir hilft, nicht zu schweigen. Sie rechtfertigten im Podcast Nummer 341 die Untätigkeit der Russen durch Repressalien. Ich bin selbst Russin, also russische Journalistin auch noch dazu, die bis zur Sperrung von Finanzierung durch Trump bei Radio Liberty, Radio Free Europe arbeitete. Ich kenne mein Land und seine Leute. Es gibt in Russland keine Strafen für das Sprechen miteinander. Meine Landsleute wollen nicht miteinander über den Krieg sprechen. Der Grund ist nicht die Angst vor Repressalien. Der Grund ist die eigene Bequemlichkeit, die Apathie, die Gleichgültigkeit und das Abfinden mit jeder Situation im gesicherten Konsumrahmen. Mich schmerzt es, dass man mein Volk auf so eine platte Weise entschuldigt und rechtfertigt. Es ist ein verbrecherisches Volk, das durch seine Apathie diesen Krieg unterstützt. Ohne seine verbrecherische Gleichgültigkeit wäre es erst gar nicht möglich. Mit freundlichen Grüßen. Zitat, wie gesagt, beendet. Dr. Anna Rose war die Autorin dieser Mail, die ich auszugsweise vorgelesen habe. Ich will zunächst mal sagen, also dass ich eine andere Wahrnehmung habe dessen, was Sie da gesagt haben, Herr Bühler. Also natürlich haben Sie die Untätigkeit der Russen nicht gerechtfertigt. Also ich habe das als Erklärungsversuch wahrgenommen. Aber nichtsdestotrotz hat ja Frau Rose eine recht abweichende Sichtweise.
Ja, die ich aber auch teilen kann. Ich verstehe das ja, Frau Rose, dass Sie, wie Sie da denken, Sie kennen es ganz sicher Ihr Volk besser, als ich das aus Deutschland heraus kenne oder durch meine Kontakte nach Russland bisher kannte. Ich wollte da auch nichts rechtfertigen, auf keinen Fall. Allerdings glaube ich schon, dass die Repressalien eine wesentliche Rolle spielen, vor allen Dingen auch in dem Kreis, über den wir da gesprochen haben, nämlich das Umfeld von Putin, auch die Oligarchen. Wenn ich mir anschaue, was in den vergangenen 4 Jahren alles passiert ist, von Herrn Nawalny angefangen, bis über die Dutzenden von plötzlichen Ableben von relativ jungen Menschen, die aus dem Fenster gefallen sind oder vielleicht sogar auch Suizid begangen haben, Das kann man ja so einfach nicht feststellen. Auf jeden Fall denke ich, dass das schon eine abschreckende Wirkung hat. Auch wenn die Menschen untereinander sprechen auf der Straße. Man weiß ja nie, wenn es ein Unbekannter ist, mit wem man da eigentlich spricht. Und die Macht der Geheimdienste, die kennen sie auch viel besser als ich in Russland. Und von daher denke ich mal, dass beides dazukommt. In jedem Fall nehme ich Ihren Punkt natürlich auf und denke auch, dass da, wenn der Krieg mal beendet ist, dass es da sehr viel aufzuarbeiten gilt, ähnlich wie es in Deutschland auch der Fall war. Das dauert seine Zeit, das hat in Deutschland auch lange gedauert. Und da bin ich mal gespannt, wie sich die Lage dann entwickelt innerhalb der russischen Bevölkerung, innerhalb des russischen Volkes und der vielen anderen Völker, die in der Russischen Föderation mit Russland verbunden sind.
Dann ein Punkt an dieser Stelle. Ich will noch eine aktuelle Sache, eine Meldung ansprechen, ganz am Ende. Hat jetzt erstmal nichts mit Ukraine zu tun, und zwar eine Meldung, die ist, glaube ich, von gestern. Da heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass die USA der NATO wichtige Fähigkeiten entzogen haben. Die Zusagen für Einsätze auf See und in der Luft. Da geht es konkret um eine Flugzeugträgergruppe, einen Langstreckenbombeverband und wohl mehr als 50 Kampfflugzeuge. Und diese Zusagen, die hätten sie quasi ganz kurzfristig entzogen, ohne Vorwarnung. Können Sie uns zunächst mal sagen, was heißt das eigentlich konkret? Also wenn jetzt irgendwas passieren würde, dann stünden diese Truppen nicht zur Verfügung?
Also es ist so, dass die Amerikaner ja sagen, und die NATO hat das akzeptiert, dass die konventionelle Verteidigung in Europa in erster Linie durch die Europäer selbst gemacht werden soll. Und dieser Schritt, der jetzt hier vollzogen worden ist, das ist Teil dieses großen Ganzen. Das sind Konferenzen, die in der NATO gemacht werden von Zeit zu Zeit, in der die NATO-Mitgliedstaaten Kräfte einmelden können oder auch befristet herausnehmen können, weil sie anderswo gebraucht werden oder weil nicht genügend Schiffe zur Verfügung stehen, wie auch immer. Also da gibt es ständig Auf und Abs. Und jetzt ist es so, dass in dieser Konferenz dort die Amerikaner gesagt haben, wir stellen nicht mehr zwei Flugzeugträger mit den dazugehörigen Fregatten, Zerstörern, also der Flugzeugträgergruppe insgesamt, sondern wir stellen nur noch eine. Und wir reduzieren die Anzahl der Flugzeuge und der Kampfbomber. Also es ist hier Luftwaffe in erster Linie betroffen und die Marine ist betroffen oder Marinestreitkräfte sind betroffen. Das ist politisch dieses Signal nicht schön, vor allen Dingen, wenn es da so unvermittelt kommt. Aber ich denke mal, das sagt nichts aus über eine, wenn sich die Lage so verschlechtert, dass es tatsächlich über Abschreckung hinaus auch in die Verteidigung gehen würde des NATO-Territoriums. Es sagt nichts darüber hinaus, was tatsächlich dann auch dazugegeben wird und was tatsächlich gebracht wird. Und nach wie vor steht ja die US-Regierung zum Artikel 5, sie steht ja zur NATO, allerdings in einer etwas veränderten Form mit geringen amerikanischen Kräften. Aber wenn da Not am Mann wäre, und ich glaube, das sehen die Diplomaten und die Militärs im Hauptquartier genauso wie ich, dann kann man erwarten, dass hier das Mögliche eben getan wird, was ein anderes Land wie die USA zur Verfügung hat.
Aber ist das mehr als Hoffnung, was Sie da jetzt gerade gesagt haben? Also hoffen, dass die Amerikaner das dann bereitstellen im Fall eines Falles?
Na gut, man kann die Amerikaner ja nicht zwingen, wie man auch keinen anderen NATO-Staat zwingen kann. Es gibt NATO-Staaten, die Fähigkeiten zurückhalten. Wir haben ja einige NATO-Staaten auch, wenige zwar, die Flugzeugträger haben, aber auch dort sind nicht alle eingemeldet. Das sind europäische Staaten. Und so sieht es auch mit Kampfflugzeugen aus. Es ist nie so, dass Staaten alles einmelden. Da hat Deutschland in gewisser Weise eine Vorbildfunktion, weil da immer eigentlich versucht wird, alles reinzugeben, was auch tatsächlich von der NATO gebraucht wird.
Aber es steht ja zumindest auf dem Papier erstmal eine Lücke. Wie schnell, denken Sie, kann denn diese Lücke von den Europäern tatsächlich geschlossen werden? Die Absage kam jetzt überraschend, von heute auf morgen quasi. Die Europäer werden es aber nicht von heute auf morgen füllen können, diese Lücke.
Ja, es hat schon Einmeldungen von europäischen Staaten gegeben, noch in der gleichen Konferenz oder kurz danach, dass man also die auf dem Papier fehlenden amerikanischen Truppenteile dann und Fähigkeiten kompensieren kann. Es mag die eine oder andere Lücke sein, die gibt es immer wieder im Kräftedispositiv. Man muss es ja so sehen, wir haben Verteidigungspläne und die Verteidigungspläne für sich sagen ja nichts, sondern es müssen Fähigkeiten drin sein in dem Verteidigungsplan, die dann tatsächlich, also Truppenteile oder Schiffe oder Flugzeuge, die dann tatsächlich auch diesen Plan, diesen Verteidigungsplan ausfüllen können und dazu führen können, dass dieser auch erfolgreich umgesetzt wird. Das gibt es immer wieder. Und nochmal, wenn eine Situation eintreffen würde, die dazu führt, dass ein solcher Verteidigungsplan tatsächlich auch ausgeführt werden muss, dann denke ich, sieht die Lage ganz anders aus. Und dann wird jeder das Seine tun. Und das werden auch die Amerikaner sein.
Okay, dann quäle ich Sie mal nicht weiter. Ich hätte jetzt immer noch eine Nachfrage, aber lassen wir es.
Stellen Sie sie auch.
Naja, ich hatte gefragt sozusagen, ob das nicht das wirklich mehr als Hoffnung ist. Ich meine, Donald Trump ist der US-Präsident, Pete Hegseth ist der Verteidigungsminister. Und nehmen Sie sozusagen Ihren Glauben daran, dass das dann so wird, im Falle des Falles, dass es dann doch zur Verfügung gestellt wird, nicht aus einer Zeit, in der noch berechenbare US-Administrationen an der Macht waren?
Also wir haben einen amerikanischen militärischen Oberbefehlshaber, das ist General Grinkevich, der in Europa in Mons stationiert ist und mit seinem nationalen Hut in Stuttgart im Oberkommando der amerikanischen Streitkräfte in Europa stationiert ist. Und dem ist die Verteidigung und die Ausführung dieser Verteidigungspläne anvertraut. Es ist unvorstellbar, dass man eine solche Verpflichtung wahrnehmen kann, ohne dass man die richtigen Mittel bekommt und insbesondere von dem Land, aus dem man stammt. Also von daher würde ich sagen, ganz ruhig und gelassen diese Frage sehen. Das haben wir schon häufiger gesehen, Einmeldungen, Ausmeldungen. Das nehme ich nicht so wahr wie andere, die vielleicht sowas zum ersten Mal erleben. Insofern bin ich da durchaus gelassen.
Okay, damit sind wir also fast am Ende für heute. Ich will an dieser Stelle noch einen kleinen Hörtipp loswerden. Warum wurden Menschen während der NS-Zeit zu Tätern und Täterinnen? Was heißt das eigentlich, Täterschaft? Der Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern, der erzählt die Biografien von Männern und Frauen, die 1941 nach dem Überfall auf die Sowjetunion aktiv am Mord von Zivilisten, Kriegsgefangenen und den europäischen Juden beteiligt waren. Wie kamen die Menschen zur SS? Was machten Sekretärinnen in Euthanasie-Mordanstalten? Wie funktionierten Hierarchien, gegenseitiges Fördern? Wer profitierte vom Mord? Anhand von Quellen der Zeit verfolgen der Historiker Dr. Stefan Hörtler und die Wissenschaftsjournalistin Janine Funke die Lebenswege der Menschen, ihre Taten und die Netzwerke. Und den Podcast, wie gesagt, der heißt NS-Klicken von Menschen und Mördern, den gibt es in der ARD Sounds App. Den Link stellen wir in die Shownotes. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Bei Fragen einfach schreiben an general@mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns in Folge 344 wieder. Die wollen wir dann morgen wahrscheinlich veröffentlichen. Bis dahin und vielen Dank für den Moment.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.